Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge lautet SOS Milchstau, dein Rettungsplan für schmerzfreies Stillen. Und natürlich haben wir für dieses wunderbare Thema mal wieder unsere Expertin Emily Hoppe bei uns im Babelli-Podcast-Studio. Und diese Folge ist genau die richtige für dich, wenn du gerade von einem Milchstau betroffen bist, bereits einen Milchstau hattest oder aber wenn du ein bisschen Sorge hast, dass sich bei dir ein Milchstau entwickeln könnte. Denn wir sprechen natürlich auch über die Verringerung des Milchstaurisikos. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören der heutigen Folge. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt, und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkinds vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST30 bekommt ihr ganze 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema SOS Milchstau, dein Rettungsplan für schmerzfreies Stillen. Und wie immer bei solchen Themen haben wir wieder unsere wunderbare Hebamme Emily Hoppe bei uns im Podcast-Studio. Hallo und herzlich willkommen, liebe Emily. Schön, dass du da bist.
Hallo Leonie, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, wir freuen uns auch, liebe Emily, denn die Zuhörenden, die jetzt gerade auf diese Podcast-Folge geklickt haben, die freuen sich bestimmt, alles über den Milchstau zu erfahren. Und deswegen starte ich direkt mal rein mit meiner ersten Frage. Für diejenigen, die es nicht wissen, was ist denn eigentlich der Milchstau und wie zeigt er sich?
Ja, es ist leider so, dass man einen Milchstau in der gesamten Zeit des Stillens auch haben kann. Es ist sozusagen eine lokal begrenzte Schwellung im Brustbereich. Es kann manchmal ein bestimmtes Areal sozusagen betreffen oder die ganze Brust. Also viele kennen das vielleicht, wenn sie schon mal eine Stillzeit schon mal hatten und vielleicht das zweite Kind kriegen, dass sie genau wissen, wie sich das angefühlt hat beim ersten Mal, wenn die beim ersten Kind sozusagen, merkt man das einfach, dass das sich ähnlich wieder anfühlt wie so eine Brustdrüsenschwellung, also dass man wirklich so eine harte, rote Stelle hat, die sie vielleicht sogar erwärmt ist. Und man einfach merkt, oh, das fühlt sich an wie Steine unter der Haut und das Kind kann es irgendwie nicht richtig austrinken und deswegen ist es so erwärmt. Das ist erstmal an sich nicht schlimm, das kann wirklich jede Frau mal treffen und kommt auch meistens einmal in einer Stillzeit auch vor. Aber es ist gut behandelbar und man muss es auf jeden Fall auch behandeln, dass die Symptome auch nicht lange anhalten, dass es nicht am Ende vielleicht sogar noch in eine Brustentzündung reingeht. Deswegen ist es mir heute auch total wichtig, gleich die guten Tipps sozusagen schon euch mit an die Hand zu geben, was ihr macht, sobald ihr merkt, dass sich da irgendwas tut, damit ihr gar nicht erst in diesen Fall der Brustentzündung reinfallt.
Ich habe mich jetzt gerade als Laie gefragt, gibt es denn Anzeichen, die man beachten kann, wo man einen Milchstau rechtzeitig erkennt? Oder erkennt man den eigentlich in jedem Fall unmittelbar?
Du merkst es auf jeden Fall, ne? Weil wenn wir von der Milchentwicklung her gehen, wir haben am Anfang, wenn die Milch noch nicht so da ist, haben wir erstmal wenig, also eher die Vormilch in den Milchgängen. Dann, wenn die Geburt vonstatten gegangen ist, das Kind ist da, geht regelmäßig an die Brust, dann kommen wir in so eine natürliche initiale Brustdrüsenschwellung oder auch Milcheinschuss. Und da haben die Frauen das erste Mal, dass wirklich die Brüste sehr voll, sehr schwer sich anfühlen, aber dass kein Milchstau ist, sondern eine physiologische Veränderung, dass sich mehr Milch bildet, dass der Körper quasi in Produktion geht. Und dann nach den ersten 2 Wochen reguliert sich der Körper. Er weiß, was er zu tun hat, er bildet Milch und dann haben die Frauen wirklich nur noch dieses etwas Harte oder Schwere, wenn sie entweder merken, dass sie länger nicht gestillt haben, weil sie eventuell aus irgendeinem Grund bei einem Kurs oder Arzttermin waren und dann merken, oh, die Brüste füllen sich jetzt gut, wird Zeit, dass das Baby wieder mal die Brust quasi leer trinkt. Oder einfach erleichtert. Und wenn das dann zum Beispiel nicht der Fall ist, weil das Kind vielleicht nicht so gut trinkt oder es gibt einen Grund, dass Mutter und Kind irgendwie vorübergehend getrennt sind, dann kann sozusagen sich das mehr stauen, weil die Milch nicht abfließt, ne? Und deswegen kommt diese Druckempfindlichkeit an der Brust, diese Rötung. Und manchmal kann man sich auch kränklich fühlen. Also dass man einfach merkt, oh, irgendwie habe ich so Krankheitsgefühl, ich fühle mich schlapp und merke zusätzlich, dass die Brust extrem warm ist und das irgendwie nicht abfließt, weil das A und O ist eigentlich, die Milch wieder zum Fließen zu bringen. Auch wenn ich zum Beispiel vielleicht zusätzlich gepumpt habe, weil ich dachte, ich habe nicht genug Milch, dass das dann vielleicht zu viel war und man merkt, okay, ich habe gar nicht die Möglichkeit, dass das alles rauskommt, weil das über dem Bedarf des Kindes ist. Und stillen soll ja immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage sein. Also das Kind trinkt so häufig an der Brust, im besten Fall, wenn es keine Stillprobleme gibt, dass sozusagen seinen Bedarf bestellt. Und wenn man darüber hinaus pumpt und zusätzlich anregt, kann es halt einfach manchmal zu viel gewesen sein. Also wenn man die Brust mal so erleichtern möchte, dann macht man das nur 5 Minuten maximal, dass man nicht zusätzlich anregt, weil dann diese Milchmenge einfach steigert, weil der Körper denkt, ich soll mehr produzieren. Okay, da ist die Anregung da und das kann aber im Umkehrschluss manchmal zu so einem Milchstau auch geführt haben. Und wenn man das weiß, dann ist halt einfach wichtig, dass man sozusagen die Milch zum Fließen bringt und nur so viel selbst zusätzlich abpumpt, dass man Erleichterung spürt, aber nicht mehr anregt sozusagen.
Okay, das bedeutet also, dass zu stark oder zu lange abpumpen ist ein Faktor, der zum Milchstau führen kann, würdest du sagen? Und genau. Wenn man das vermeidet, dann verringert, würde man ja automatisch das Risiko für den Milchstau vermeiden, oder? Wenn man kürzer abpumpt?
Genau. Ja, okay. Also dass man nicht einfach zusätzlich abpumpt. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr oft auch zu einem Milchstau führen kann, ist Stress. Also wenn man aus irgendeinem Grund, sei es Schlafmangel, gerade eine anstrengende Entwicklungssprung vom Baby oder man hat mehrere Kinder schon zu Hause, wird dem Ganzen nicht mehr gerecht, dass wirklich so eine Stresssituation Adrenalin sozusagen den Fluss verhindert. Also das Oxytocin, womit die Milch sozusagen rauskommt, so ein bisschen gehindert wird. Und dadurch kann dann super schnell so ein Stau entstehen. Oder wenn man zu viel Besuch hatte oder also jeder Mensch hat ja ein anderes Stresslevel oder reagiert auf Stress. Und das zeigt sich oft dann ganz schnell an den Brüsten, dass man dann zusätzlich auch noch Fieber entwickelt. Und dass sobald etwas Ruhe reinkommt oder man wirklich sich auch zwingt, okay, ich bleib jetzt mal zu Hause, ich mache wirklich Piano, ich gehe ins Bett, ich ruhe mich aus, ich lasse mich heute mal bedienen, dass der Partner sozusagen auch Essen bringt, dafür sorgt, dass ich trinken kann. Und wenn das Kind gerade nicht an der Brust ist oder Brust sein soll, dass ich mich wirklich hinlege und ausruhe, weil das verändert manchmal die Situation extrem und kann diesen gesamten Stau sozusagen dann auch etwas lösen. Und wichtig ist natürlich, dass das Kind sehr oft an die Brust geht. Also ein Abstillen oder wirklich von 0 auf 100 Aufhören des Stillens würde das nur noch verschlimmern. Also das ist auf jeden Fall nicht zielführend, sondern eher wieder so viel wie möglich an die Brust anlegen, um diesen Stau zu lösen. Deswegen macht es manchmal auch total Sinn, das Kind so anzulegen, dass es in Richtung des Staus quasi trinkt. Also dass es den Unterkiefer sozusagen in Richtung da, wo vielleicht die Verhärtung ist, wenn es jetzt nicht die ganze Brust betrifft, sei es über den Rückengriff, über das seitliche Liegen. Manche gehen auch gerne mal in so eine Vierfüßlerposition, wenn es eher den oberen Quadranten sozusagen der Brust betrifft, um wirklich diese Stelle austrinken zu lassen. Zusätzlich kann man zum Beispiel auch die Brust vorher leicht massieren. Also bei einem Milchstau ist das möglich, bei einer Brustentzündung würde man das nicht empfehlen. Aber vorher sozusagen diesen Milchfluss, diesen Milchspendereflex schon auszulösen oder auch während das Kind sozusagen an der Brust trinkt, die Verhärtung etwas von oben nach unten auszumassieren in Richtung der Brustwarze, damit dieser Knoten, der sich da so gesammelt hat, dass der sich löst. Und deswegen manche Frauen dann merken, ah ja, okay, wenn ich dann genau in die Richtung anlege, dann hilft mir das, genau diese Stelle auszutrinken. Und das kann sein, dass das einfach mehrmalige das Trinken benötigt, bis das sich so richtig löst.
Ah, super, dann hast du uns jetzt hier auch schon direkt einen Überblick gegeben, was Mütter tun können, wenn ein bestehender Milchstau da ist. Hast du denn noch weitere Tipps und Empfehlungen, wie gerade das Thema Schmerzen, weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja das Schlimmste dabei, wie man die Schmerzen lindern kann?
Also man kann immer mal intervallartig auch zwischen den Stillmahlzeiten kühlen, wenn es der Frau angenehm ist. Am besten einfach nur Kühlschrankkälte sozusagen, also nicht aus dem Tiefkühler, weil das ist manchmal zu viel und reizt die Haut vielleicht auch zusätzlich und wird auch nicht so als angenehm empfunden, wenn man sich zum Beispiel kränklich fühlt dazu oder vielleicht auch Schüttelfrost hat. Aber einfach, dass das so ein bisschen diese Schwellung nimmt. Zusätzlich kann man auch Schmerzmittel wie die stillfreundlichen Paracetamol oder Ibuprofen Schmerzmittel nehmen, damit sozusagen die Schwellung auch so ein bisschen genommen wird. Wenn es jetzt zum Beispiel aufgrund eines Milchbläschen ist, das ist auch manchmal ein Grund, dass Frauen zu Fettklümpchen in den Milchgängen neigen können. Und dazu kann es manchmal auch sein, dass sich dann durch das Trinken des Kindes so ein Unterdruck entstanden ist und wie so ein Bläschen auf den Milchgängen ist. Und dieses Bläschen verhindert, dass sozusagen die Milch rausfließen kann. Und das kann manchmal auch passieren oder ein Grund sein für einen Milchstau. Dann kann es hilfreich sein, einmal seine nachsorgende Hebamme zu informieren oder eine Stillberaterin, dass sie einmal draufschaut. Oft löst sich dieses Bläschen von alleine. Also je öfter das Kind auch wieder an der Brust ist, weicht es sozusagen die Brustwarze etwas auf und dieses Bläschen könnte sich beim nächsten Mal sogar von selbst lösen. Oder man legt einen warmen Lappen vorher vorm Stillen an die Brustwarze und versucht quasi das so ein bisschen mit aufzuweichen. Man kann manchmal auch so ein bisschen so ein Stillöl benutzen und die Brustwarze so ein bisschen vorreiben und dann direkt wieder das Kind anlegen. Da ist es natürlich wichtig, dass das Kind die Brust wirklich gut im Mund hat. Also dass es nicht nur vorne am Nippel sozusagen saugt, weil das kann öfter mal passieren, wenn die Kinder älter sind, man ist eingespielter, man achtet nicht mehr so sehr drauf, die Kinder nehmen sich die Brust vielleicht auch von alleine, dann kann es manchmal passieren, dass die weiter vorne saugen und so ein Unterdruck schneller mal entstehen kann und dann dieses Bläschen. Und deswegen muss man da mal wieder gucken, ach, wir schauen mal, hat es wirklich weit den Mund auf, nimmt es viel von der Brust in den Mund, wird es erstens besser ausgetrunken, die Milch, und ist auch manchmal schneller satt tatsächlich. Die Brust ist meistens auch etwas weicher dann in kürzerer Zeit, weil die ein anderes Vakuum einfach aufbauen und nicht so wie mit der zweiten, dritten Lebenswoche länger brauchen für eine Stillmahlzeit, sondern dass dann in kürzerer Zeit die gleiche Menge austrinken. Und drittens ist es dann halt einfach effektiver, um sozusagen die Milch zum Fließen zu bringen und dass es für die Frau auch nicht mehr so schmerzhaft ist, weil manchmal hat man auch wunde Brustwarzen, hat dann vielleicht Hemmung sozusagen, auch das Kind an die Brust zu nehmen, stillt dadurch vielleicht weniger, was dann auch wieder eher für eine Milchstau sozusagen prädisponiert ist, ne? Deswegen muss man solche Sachen dann immer so ein bisschen mit im Blick haben und im ersten Zuge eigentlich sozusagen diese alternativen Maßnahmen mit Wärme vorm Stillen, Massage, Kühlung nach dem Stillen, sich ausruhen, viel trinken, einfach sozusagen einmal alles wieder auf Entspannung sozusagen fördern, viel in Hautkontakt mit dem Kind gehen und sozusagen einfach die frühen Stillzeichen auch zu erkennen, dass es dann effektiv viel an der Brust ist Und wenn das alles nicht so wirklich hilft, dass man dann guckt, brauche ich doch nochmal einen Arzt, der drüber schaut, oder halt im Vorfeld natürlich auch eine Hebamme, die nochmal gucken tut, was ist denn los, was ist denn vielleicht das Problem, dass man einfach im Gespräch erkennt, was ist gerade der Auslöser tatsächlich, ne? Weil es gibt verschiedene Komponenten, die das auslösen können, und da ist dann wichtig, einmal so einen Rundumblick sich zu machen. Das mache ich in meiner Arbeit auch, wenn ich dann den Anruf bekomme, die Brustschmerz, was ist das, fühlt sich sehr warm an, dass ich dann einfach auch versuche rauszufinden, wie geht's dir gerade, bist du gerade im Stress, war irgendwas mit dem Kind, gerade wenn die Kinder vielleicht auch älter sind, vielleicht schon Zähne haben, kann es auch manchmal sein, dass die Brustwarzen wieder ein bisschen mehr gereizter waren, dass man dann wieder auch gezielt guckt, wie man die Brustwarzen pflegen kann, indem man sozusagen Salbe wieder benutzt oder die Muttermilch restliche Tropfen drauf trocknen lässt. Also dass man einfach insgesamt schaut, wie kann man der Frau wieder zu mehr Wohlbefinden helfen, auch der Partner oder die Partnerin, dass man einfach das nochmal im Blick hat und dann nicht unterschätzt, damit es einfach nicht weiterhin zu einer Entzündung kommt.
Okay, also du würdest schon sagen, oder so habe ich dich jetzt verstanden, dass neben all den kleinen Hilfsmitteln, die sich die Frau selber besorgen kann, die stillende Frau, total wichtig ist, dass auch nochmal eine Fachperson drüber schaut,
ja,
wie Stillberaterin, Hebamme, wer auch immer, damit auch man folgenden Milchstaus quasi vorbeugt, oder? Weil sonst, genau, ist das Risiko ja wahrscheinlich weiterhin erhöht.
Ich habe auch öfter mal die Frage, gerade wenn es das zweite Kind ist, bei der ersten Stillzeit hatte ich tatsächlich öfter mal einen Milchstau, auch dass es manchmal in der Familie auch tatsächlich liegt, dass man einfach ein bisschen mehr dazu neigt, eventuell durch diese Verstopfung, die Milchgang, die man manchmal bekommen kann, durch so Fettklümpchen. Da hilft dann manchmal tatsächlich, so einen Emulgator zu nehmen, so Lecithin. Das kann man auch vorher nochmal mit der Hebamme oder Stillberaterin besprechen, dass man so quasi innerlich darauf gegensteuert oder zum Beispiel auch eher auf tierische Fette in der Ernährung vermeidet, um sowas nicht noch mehr zu fördern. Koffein genauso, oder auch auf eine erhöhte Vitamin C-Zufuhr zu achten. Wenn man jetzt wirklich wiederholt Milchstaus entwickelt und irgendwie man nicht weiß, woran liegt es, man hat schon versucht, seinen Stress zu reduzieren und trotzdem kommt es immer wieder vor, dass man dann einfach guckt, hat man vielleicht einfach eine Neigung dazu, aber es bedeutet nicht, nur weil man in der ersten Stillzeit das hatte, dass man das auf jeden Fall auch in der zweiten bekommen muss. Man hat vielleicht einfach mehr ein Gefühl dafür, für seine Brust. Man erkennt die körperlichen Zeichen vielleicht etwas früher und kann dadurch etwas effektiver frühzeitig reagieren auf diese Zeichen. Und deswegen ist es manchmal sogar dann eher eine Vorbeugung, wenn man schon so ein bisschen Erfahrung mitgebracht hat, dass es dann gar nicht immer zwingend heißt, dass man genau diesen gleichen Verlauf wieder haben wird wie vielleicht in der ersten Stillzeit.
Aber das sind ja auch erfreuliche Nachrichten für Zuhörende, die vielleicht schon einen Milchstau hatten oder aktuell einen Milchstau haben, dass es auf jeden Fall behoben werden kann und nicht bedeutet, dass es immer wieder dazu kommt, gerade auch bei weiteren Kindern. Ja, wenn ich dir so zuhöre, höre ich auf jeden Fall raus, es ist total individuell, muss die Sachlage betrachtet werden und dann geguckt werden, wie muss die Stilltechnik angepasst werden.
Genau. Und natürlich ist dann im häuslichen Feld natürlich auch, muss man gucken, wie kann die Frau noch entlastet werden. Ne? Braucht es vielleicht tatsächlich noch mehr Unterstützung durch Freunde und Familie? Wenn der Partner vielleicht nämlich schon wieder arbeitet, ist es ja manchmal schwer, dann auf Knopfdruck zu sagen, bleib mal bitte ein bisschen mehr zu Hause, außer man hat natürlich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen oder so, aber das ist ja einfach nicht immer gegeben. Und dass man da einfach auch viel Unterstützung braucht, was auch total schön manchmal ist, um die Milch wieder etwas fließen zu können, und nämlich das Liebeshormon Oxytocin, dass man tatsächlich eine Rückenmassage macht. Also manchmal hilft das auch Wunder, wenn eine Frau viel leistet, gerade viel Care-Arbeit hat, vielleicht schlechte Nächte, das Baby vielleicht auch sehr viel Aufmerksamkeit brauchte, dass man einfach tatsächlich mal eine Rückenmassage, man sagt auch Oxytocin-Massage, sich zeigen lässt von der Hebamme, oder man geht speziell zu einer Masseurin und damit vielleicht Verspannung und auch einfach die Milch ein bisschen wieder zum Fließen zu bringen und einfach quasi, ja, Liebe etwas mehr hilft, um Staus und vielleicht Gedankenkarussell oder Stress im Kopf einfach so ein bisschen gegenzusteuern. Und auch wenn die Frauen ihre Brust massieren, um vielleicht selbst von Hand Milch auszumassieren und auszustreichen, dass sie lieb sind zu ihren Brüsten, dass sie streicheln, dass sie wirklich sich von der Hebamme nochmal zeigen lassen, wie massiere ich die Brust, weil ich erlebe es immer wieder auch in der eigenen Praxis, dass die Frauen dann zu energisch sind. Sie wollen jetzt unbedingt diesen Stau lösen, der muss jetzt weg, weil der stört, der bringt jetzt alles ein bisschen durcheinander, weil vielleicht irgendwas anstand und dann müssten sie jetzt wieder alles ummodeln, dass das dann aber manchmal eher kontraproduktiv ist, ne? Also es geht eher wirklich um die Brust und um die Milch zum Fließen zu bringen, dass man sanfte Massagen macht, dass man vielleicht so ein bisschen streichelt, dass man eine sanfte Rückenmassage bekommt, also dass, dass das eher so gefördert wird, als jetzt energisch zu versuchen, das Problem zu lösen, weil das meistens dann eher kontraproduktiv ist.
Ja, finde ich voll interessant, weil du hast jetzt gerade schon ganz viel darüber gesprochen, was das Thema Entlastung angeht. Finde ich total wichtig an dieser Stelle, weil das hast du ja auch ganz zu Anfangs gesagt, das Thema Stressreduktion sollte im Fokus stehen. Und wenn man das Problem erkannt hat quasi, wo man ansetzen muss, ist, glaube ich, die große Herausforderung, dann, wie du schon sagst, nicht zu viel, sondern in kleinen Schritten voranzugehen. Und es ist ja auch manchmal realistischer, auch die Stressreduktion oder die Entlastung des Partners, dass das alles in kleinen Schritten vorangeht und nicht von 0 auf 100 jegliche Stressoren reduziert werden. Das ist auch gar nicht so realistisch, sondern dass es ja eher darum geht, zu gucken, wie kann ich Schritt für Schritt den Stress abbauen. Sonst macht man sich wieder Druck damit, den Stress abzubauen, um den Milchstau wegzubekommen.
Genau, und das ist dann immer so ein Gedanken oder so ein Kreislauf, den man irgendwie nicht so durchbrechen kann. Und manchmal ist es auch die Angst vor dem Milchstau, die einen dann schon in den Milchstau quasi führt, so, ne? Und wenn man aber eigentlich weiß, worauf man achten muss, dass das Kind effektiv saugt, die Stillposition passt, man sich gesund ernährt zusätzlich, viel trinkt und so, dann weiß man eigentlich echt schon viel, ne? Auch wenn man seine Brust vielleicht so ein bisschen kennt. Es gibt immer eine Brust, die besser läuft als die andere oder eine Brust, es ist schon wieder die linke, es ist immer die linke Brust, höre ich dann auch ab und zu. Bei mir reagiert die immer sofort, die andere macht gar nichts. Es kann natürlich auch mal beide Brüste betreffen, was dann nochmal ein bisschen herausfordernder ist. Aber im Grunde ist es manchmal eine Seite, die einfach da so ein bisschen empfindlicher ist. Und wenn man jetzt zu einem Milchstau neigt und ja, aber er lässt sich lösen, das ist schon mal meistens das Positive daran. Und sollte es jetzt aber mal wirklich nicht funktionieren, die ganzen alternativen Maßnahmen, dass man wirklich weiß, dass man 24 Stunden bis 48 Stunden nur Zeit hat, dann sollte man auch wirklich zu einem Arzt gehen und nochmal schauen, sind vielleicht Keime in der Brust, braucht man vielleicht doch ein stärkeres Medikament, vielleicht ein Antibiotikum, falls doch einfach Keime in den Milchgängen sind und ist das einfach ein Auslöser war, dass man das dann einfach nochmal kontrollieren lässt. Aber auch hier, das heißt nicht, dass man dann abstillen muss. Es gibt ganz viele stillfreundliche Antibiotika, die verschrieben werden können. Also auch das ist noch nicht das Ende, so um das nochmal mitgeben zu können. Das ist wichtig zu wissen. Also ich hoffe, ich habe ein bisschen helfen können, da ein paar Tipps mitgeben zu können, dass ihr da zuversichtlich an die Sache rangeht. Und selbst wenn ihr in der Situation steckt, dass es sich lösen lässt und die Milch wieder zum Fließen kommt.
Wundervoll abschließende Sätze. Die Milch darf wieder zum Fließen kommen. Ja. Liebe Emily, ich danke dir von Herzen und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Bis dann.
Freue mich auch. Bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema SOS Milchstau, dein Rettungsplan für schmerzfreies Stillen. Und ich finde, die liebe Emily hat uns hier einen sehr, sehr individuellen Rettungsplan für alle Zuhörenden mit auf den Weg gegeben. Es war ganz spannend, fand ich, was sie nochmal zum Thema Stressreduktion erzählt hat und wie das Ganze mit dem Thema Milchstau zusammenhängt. Und wir hoffen von Herzen, dass wir euch ein bisschen Abhilfe schaffen konnten und dass ihr jetzt befreiter und mit mehr Wissen im Gepäck in dieses Thema gehen könnt. Und scheut euch niemals, das kam ja hier nochmal ganz klar raus, euch bei diesem Thema unterstützen zu lassen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast doch super gerne über Apple Podcasts oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst.